Oh, believe now with me, will you? Amen. Oh, play believe. All things are possible. Only believe.
Let's read out of the book of St. Mark. I believe I would have chosen to read a little while and talk about. And the 46th verse of the 10th chapter, let us stand.
Markus Evangelium, dem 10. Kapitel, von Vers 46 lesen. Das Wort ist von Gott. Wenn ihr einen Präsidenten begrüßt oder eine Fahne gehisst wird, dann steht ihr auf. Und auch wir wollen stehen beim Lesen. Sie kamen dann nach Jericho, und als er mit seinen Jüngern und einer großen Volksmenge aus Jericho hinwegzog, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Wege. Als dieser hörte, es sei Jesus von Nazareth, begann er laut zu rufen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Viele riefen ihm drohend zu, er solle still sein, doch er rief noch lauter, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Da blieb Jesus stehen, ruft ihn her, und sagte, ruft ihn her. Sie riefen dem Blinden und sagten zu ihm, sei guten Muts, stehe auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Dieser redete ihn mit den Worten an, was wünschest du von mir? Der Blinde antwortete ihm, Rabbi, ich möchte sehen können. Jesus sagte zu ihm, gehe hin, dein Glaube hat dich gerettet. Da konnte er augenblicklich sehen und schloss sich Jesus an auf der Wanderung. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, segne uns dein Wort. Mögen wir dasselbe erleben, was damals geschah. Möchte solch ein Glaube in unseren Herzen sein, denn Gott lebt. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Ihr mögt euch setzen. Mein Thema heute ist, Gott hat ein vorbereitetes Lamm. Wir hatten schon eine solch herrliche Zeit heute Morgen, während wir sahen, dass Jesus nach Jericho einzog. Es war dort ein kleiner Mann namens Zachäus, der auf einen Baum gestiegen war und zunächst nicht glauben konnte, dass Jesus ein Prophet ist. Und seine Frau, die gläubig geworden ist, betete für ihn. Als Jesus daherzog, schaut er auf und sprach, Zachäus, steige schnell vom Baum, denn ich möchte in deinem Hause einkehren. Nun, meine ich, möchten wir weiter über Jesus sprechen. Wir möchten mit ihm gehen. Nun, jetzt ist unsere Szene ungefähr an selber Stätte in Jericho. Jesus im Hause des Zachäus hat dort seine Mahlzeit eingenommen. Es war ein kalter Oktobertag, immer noch früh am Morgen. Die Winde kamen daher über das Gebirge von Judäa. Und ihr wisst, dort wird es besonders zu der Jahreszeit morgens recht kühl. Und so wie es dort früher war, dass so viele Bettler an der Straße sind. Ich war selber dort und noch jetzt gibt es dort Bettler. Ob in Afrika, Indien oder diesen Ländern sind immer noch die Bettler, die verschiedene Krankheiten haben. Manchmal sind es die Menschen, die sich selbst nicht unterstützen können. Manchmal kommen sie um vor Hunger. In Indien ging ich auf den Straßen und habe die Dollar in Rupies umgewandelt, um dort auszuteilen. Es waren arme Frauen, die im Sterben lagen mit ihren Kindern in den Armen und dass fast die Haut auf den Knochen war. Und manche versuchten, mir das Kind zu reichen, dass ich beten solle. Das, was wir hier in den Mülleimer werfen, davon könnten sie leben. Ihr wisst nicht, wie wohl es diesem Lande geht, obwohl ein großer Teil der Welt leidet. Und hier sehen wir jetzt, dass diese Bettler nach Jericho gekommen sind, und zwar zur Nordpforte, die nach Jerusalem hinuntergeht. Und es war ein besonderer Ort, bekannt in der ganzen Umgebung, die Strecke von Jericho nach Jerusalem. Und wer von dort kam, war wohlhabend, die Geschäftsleute und die Reichen zogen daher. Und die Bettler wussten, wo sie sich aufzustellen hatten, um die Almosen zu bekommen. Sie haben sich schon sehr früh aufgestellt, wenn die Geschäftsleute vorbeizogen, und haben dann ihre Hand aufgehalten, um etwas zu bekommen. Zu der Zeit hat Rom Palästina regiert und beherrscht. Und vielleicht hat man nur dem ersten Bettler gegeben, den anderen nicht mehr. Wer dann zuerst da war oder dem, der vorbeizog, begegnete, bekam etwas. Dort lagen sie aber in großer Zahl, um zu betteln. So wie wir es heute sehen, die Sonne war im Aufgang und einer war dort, und zwar ein Blinder. Er hatte schon eine schlechte Nacht hinter sich. Er war schon seit seiner Jugend blind. Und er hat an dem Morgen verschlafen, denn in der ganzen Nacht hat er immer wieder den Gedanken gehabt, sehen zu können. Immer wieder dachte er daran, wenn er doch nur sehen könnte. Und nachdem er verschlafen und dann doch aufgewacht war, war er enttäuscht, dass es nur ein Traum gewesen ist, dass er sehen konnte. Nun, ich möchte es euch wie in einem Drama schildern, bis ich zu meinem Punkt komme. Etwas Besonderes geschah, ungefähr zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr, waren schon die anderen Bettler wieder von der Straße. Es war gerade die Zeit, wo Jesus vorbeikam, um zur Stadt zu kommen. Und die Volksmenge folgte ihm. Vielleicht wollten die römischen Offiziere ihn von der Straße weisen. Es war sehr kühl, aber obwohl er so müde war, setzte er sich auf einen Felsengestein und wartete darauf, was wohl kommen würde. Er setzte sich und dachte immer noch darüber nach, über den Traum, den er hatte, wie es doch wäre, wenn er tatsächlich sehen könnte. Und er dachte über all diese Dinge nach. Seine Gedanken gingen zurück in seine Kindheit. Ich mag es auch, mich hinzusetzen und nachdenken über die Tage des Sieges, über die Zeiten, wo Gott besonders segnete. Und wie wir ihn hier mit Namen aufgezeichnet finden, Bartimäus, er dachte darüber nach, wie es wäre, wenn er tatsächlich sehen könnte. So lange war er schon blind und er wäre froh gewesen, wieder umhergehen zu können. Er dachte nach, als er Junge war und auf den Bergen gespielt hat und dann zum Jordan hinuntergehen konnte, dort, wo der fruchtbare Boden war, denn er wohnte in der Gegend. Und er dachte, wie schön die Frühjahrszeit ist, wenn er die Blumen hervorkommen sah und wie er aufschauen konnte zu dem blauen Himmel. Immer kamen ihm diese Dinge vor Augen. Wenn ich jemanden sehe, der blind ist, dann geht mein Herz aus zu ihm. Aber geistliche Blindheit ist noch schlimmer. Gott hat die Menschen geschaffen, dass sie ihn erblicken könnten. Ich denke jetzt an eine Begebenheit im Zoo von Cincinnati. Dort hatten sie einen großen Adler in einem Käfig. Und ich hielt Sarah an ihrer Hand und gingen dorthin zu dem Käfig. Dieser große Vogel, ganz mit Blut überströmt auf seinem Gesicht, und die Federn der Flügel waren abgeschlagen, und wieder will er hinaus und wird von dem Gitter zurückgehalten. Er versuchte immer wieder aus dem Käfig herauszukommen und fiel wieder zurück auf den Boden. Seine Augen kamen heraus und er schaute auf zu dem blauen Himmel. Er ist ja ein himmlischer Vogel. Aber seht ihr, irgendjemand hat ihn gefangen und in den Käfig getan. Und ich schaute ihn an und dachte, ich bin bereit, irgendetwas zu geben, um diesen Vogel freizukaufen. Seht, er wollte frei sein. Ich mag die Freiheit. Er war geboren zu dem Zweck. Und ich dachte, solch ein trauriger Anblick. Ich habe Sarah auf den Arm genommen. Ich sagte, Kind, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Aber dann im nächsten Moment dachte ich, wenn ich dort die Männer sehe mit dem Bier in der Hand, die Frauen mit ihren Zigaretten, die geboren sind, um Söhne und Töchter Gottes zu sein, und dort sind sie im Käfig der Sünde eingeschlossen. Wie furchtbar, wie traurig, geistlich blind, obwohl sie vielleicht zur Gemeinde gehören, im Chor mitsingen, aber eingeschlossen von der Sünde. Und Bartimäus versuchte nachzudenken, wie es war, als er Junge gewesen ist. Und seine junge jüdische Mutter, wie sie ihn rief, und er erinnerte sich an das Echo ihrer Stimme. Und sie kam ja immer zur Tür hinaus, rief ihn, nahm ihn auf ihre Arme und sprach mit ihm. Er hat so vieles gehabt, an das er sich erinnern konnte. Sie hat ihn schlafen gelegt und hat ihm Geschichten vorher erzählt. Geschichten von dem Volke Israel, von den mächtigen Propheten, die unter ihnen waren. Oh, wie liebte er das. Er mochte es, das alles zu hören. Es ist schlimm, wenn die Mütter ihre Kinder loswerden wollen und sie zum Fernsehen schicken. Sie sollten ihnen biblische Geschichten erzählen. Aber sie war eine echte hebräische Mutter und sie sprach zu ihrem Sohne über das Senden des mächtigen Mose, als das Volk Israel versklavt war in Ägypten und wie er Abraham verheißen hatte, sie zu erlösen und herauszuführen. Und wie Gott die großen Propheten erweckte, wie einen Moses, wie er damals in der Feuersäule herabkam und wie Mose dann nach Ägypten ging und große Zeichen und Wunder geschahen und wie dann in der Wüste kein Brot war und doch gingen sie in Treue und Gott ließ Brot aus dem Himmel herunterregnen. Ich kann Bartimäus sagen hören, Mutter, ein Moment bitte. Hat Gott tatsächlich alle Engel damit beschäftigt im Himmel, dass sie dort das Brot zubereiten und es dann hinunterwerfen? Nein, Junge, du verstehst es nicht. Jehova braucht das nicht zu tun. Nein, er ist der Schöpfer. Er spricht das Wort und es geschieht. Was sollen wir nun von Jesus sagen? Wir sehen, dass er in gleicher Weise handelte. Er brach das Brot und reichte es. Wenn man ihn nur einen Propheten macht oder einen Philosophen oder Lehrer, er war nichts weniger als Gott geoffenbart im Fleisch. Und dort, während sie mit ihm sprach und die verschiedenen Dinge erzählte, wie das Volk Israel durch die Wüste zog bis hin zum Jordan. Und dann im Frühling, besonders im April, wenn die Wasser vom Gebirge herunterkamen, welch eine Freude war es, wenn die ganze Ebene mit Wasser ausgefüllt war. Es war alles in sein Gedächtnis zurückgekommen, denn es ist die Zeit, in der die Flüsse übergehen. Und dann denken wir an die Zeit Josuas, der das Volk Israel zu der Zeit über den Jordan führte. Seht, Jehova ist immer noch der Schöpfer. Er spricht und es geschieht. Er macht alle Dinge, dass sie so sind, damit sein Wille geschieht. Seht, jetzt kann man den Jordan leicht überschreiten. Jetzt ist eine Brücke dort, ja. Und nicht nur eine, aber damals war das ganze Tal überfüllt. Seht, und dort hat er seine große Kraft geoffenbart und den Weg gebahnt. Seht, Josua brachte das Volk hinüber, denn er glaubte, was Gott sagte. Wie sorgte Gott für sein Volk? Oh, diese herrlichen Geschichten und dann auch die von der Tsunamitin, wie seine Mutter ihm davon erzählte. Und dem großen Propheten Elia in seiner Zeit. Und wie die Frau Gutes getan hat an den Propheten. Sie war keine Israelitin. Und trotzdem glaubte sie, dass Elia ein Prophet ist. Ein großer Prophet des Herrn. Und eines Tages sagte sie zu ihrem Mann, wir wollen ihm einen extra Raum in unserem Hause bauen, denn er ist ein Prophet, ein Knecht Gottes. Und dann, als Elisa und Gehasi dahin kamen, und sie haben all diese Güte erlebt, und sie wohnte unter ihrem Volke wie alle anderen, aber sie war kinderlos, beide waren alt, und Elisa muss eine Vision gesehen haben und sprach, so spricht der Herr, sie wird einen Sohn haben. Und nach 9 Monaten hatte sie einen Jungen. Und dann kam die Zeit später, nach Jahren, dass er mit seinem Vater auf dem Felde war und die Tageshitze hat ihm zu schaffen gemacht. Und dann wurde er krank. Man tat, was möglich war. Und dann starb er trotzdem. Oh, wie hat diese Mutter im Glauben festgehalten, ohne sich besiegen zu lassen durch die Umstände. Sie schrie nicht herum, mein Sohn ist gestorben, mein Sohn ist gestorben. Nein, sie, eine Heidin, hatte genügend Vertrauen und sprach zu dem Diener, sattle den Esel. Und gehe dorthin, wo der Prophet ist, dort auf dem Berge Karmel. Und grüße keinen, sondern gehe hin. Gehe hin und sprich zu dem Propheten. Und als Elisa sie kommen sah, kam er mit seinem Diener heraus und sprach zu Gehasi, die Tsunamitin kommt und hat Not, aber Gott hat es vor mir verborgen, was sie hat. Gott sagt nicht alles, sondern nur das, was er seinen Propheten wissen lassen möchte. Und er sprach, gehe hin und sprich mit ihr, ist alles wohl mit deinem Mann und dem Kind? Und das ist der Teil, den ich mag. Als Gehasi ihr begegnete und fragte, ist alles wohl mit dem Mann und mit der Familie? Sie sprach, alles ist wohl. Und trotzdem, das Kind tot, der Mann weint umher. Und trotzdem sagte sie, alles ist wohl, alles ist gut. Sie kam zu dem Manne, der ihr das sagen konnte, was Gott ihr zu sagen hat, der sie segnen konnte im Namen des Herrn. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Seht, sie kam hin und fiel zu den Füßen Elisas. Und Elisa, Gehasi war unwillig, und Elisa ging hin und hat dann den Jungen von den Toten auferweckt. Seht den Glauben der Mutter. Sie hat das tote Kind auf das Bett des Propheten gelegt. Seht, wie wunderbar. Ihr wisst, Paulus hat zu seiner Zeit, ob es Taschentücher oder Schürzen waren, die Menschen nahmen sie und brachten sie zu den Kranken, die dann geheilt wurden. Zuerst sagte Elisa zu Gehasi, nehme meinen Stab, lege ihn dem Kinde auf. Er wusste, alles, was er berührt, ist gesegnet. Paulus hat nicht über den Tüchern gebetet. Nein, er wusste, sie sind gesegnet. Und Elisa sprach zu Gehasi, grüße niemanden, gehe, lege den Stab dem Kinde auf. Aber der Glaube der Frau war nicht an den Stab und an Gehasi, sondern an den Propheten, den Gott gebrauchte. Und so blieb ihm nichts weiter übrig, als hinzugehen. Er legte seinen Leib über das tote Kind und es kam zum Leben zurück. Welch eine große Geschichte war das für den kleinen Bartimäus. Er war ja damals noch ein Junge, als ihm die Geschichten erzählt wurden. Es war eine der liebsten Geschichten, die er hörte. Aber die Priester sagten, das alles ist lange vorbei. Das war die Zeit, wo Israel mächtige Propheten hatte. Aber jetzt gibt's das nicht mehr. Und die Priester sagten, Jehova braucht keinen Propheten mehr. Nein, wir haben alles, was wir brauchen. Er hat uns das Gesetz gegeben. Wir haben einen Tempel gebaut. Das ist alles, was wir benötigen. Ist es heute nicht fast genauso? Und doch bleibt Jehova, Jehova. Seht, er kann seine Wege nicht ändern. Er ist Gott und bleibt derselbe. Sie meinten, das wäre alles, was sie benötigten. Während er dort nun saß und schaute zur warmen Sonne auf, plötzlich hört er eine Eselin daherreiten von Jerusalem, um nach Jericho zu gehen. Und er hört näher hin, irgendjemand war vorausgesandt worden. Und er konnte sich denken, dass es ein Reicher ist. Und dieser Reiche hatte einen Knecht, der ihm vorausging. Er dachte sich, hier werde ich Geld bekommen, um mein Leben weiter zu bestreiten. Und er geht ganz nah an die Straße. Und er sagt, ich bin spät gewesen heute Morgen. Habt Erbarmen mit mir, gebt mir etwas. Und er hört eine raue Stimme aus dem Wege, Bettler. Ich bin ein Diener Jehovas, ich bin ein Priester, der gesandt worden ist zu einem besonderen Dienst. Ich habe keine Zeit für dich. Ich muss dorthin gehen, um einen Vortrag zu halten und eventuell den falschen Propheten irgendwo zu stellen. Gut, er ging weiter. Und der Eselin tritt weiter. Und der Bettler wartet wieder. Er setzt sich hin und denkt wieder an seinen Traum. Und dann denkt er hier auf diesem kleinen Wege, auf dem ich jetzt stehe, ist doch ein mächtiger Prophet Elia und Elisa dahergegangen. Arm in Arm gingen sie zum Jordan hinunter. Und der Jordan öffnete sich. Und der müde Prophet Elia, für ihn war auf der anderen Seite ein feuriger Wagen, um ihn heimzuholen. Und er sah jungen Elisa, wie er dann in den Dienst eintrat. Und er hielt seine Augen zunächst auf den scheidenden Propheten. Und er dachte, hätte ich doch nur zu der Zeit gelebt, ich wäre zu diesem Propheten gelaufen und hätte gesagt, o Propheten Gottes, betet für mich, damit Jehova mir das Augenlicht wiedergibt. Aber der Priester sagt, sowas gibt es nicht mehr. Das haben wir nicht mehr. Jehova heilt nicht mehr durch seine Kraft. Wir haben jetzt Ärzte und so weiter. Wir brauchen das nicht mehr. Das war in den vergangenen Tagen. Wir halten das Gesetz, werden krank, sterben und gehen dann zum Himmel. Das ist alles, was wir brauchen. nun sieht. Er aber dachte weiter und meinte, vielleicht 500 Meter von wo er saß, nachdem Israel hinübergekommen war, all die Zelte aufgebaut hatte, wartete, dass sie weitergehen sollte nach Jericho. Vielleicht einer von den Steinen, auf dem er saß, war noch übrig geblieben von der Mauer, die Gott umgeworfen hat. Wie der mächtige Kriegsheld Josua, ein mächtiger Knecht des Herrn, wie er über den Fluss kam im Frühling und hinzog dem Feinde entgegen. Eines Tages, während er darüber nachdachte, welch eine Strategie angewandt wurde, ehe die Mauer Jerichos gefallen ist. Seht, man hatte alles so befestigt und fühlte sich sicher. Und dann sah er jemanden, den er als Kriegsheld bezeichnete. Und Josa sagte, bist du für uns oder bist du gegen uns? Er sprach, ich bin der Heeresoberste des Herrn. Der mächtige Jehova hat ihm gedankt und war froh, das zu hören. Bartimäus dachte nach, das war nicht 500 Meter entfernt, von wo ich jetzt sitze, wo das mächtige Heer des Herrn den Sieg Gottes erlebte. Und er dachte, hätte ich doch nur zu der Zeit gelebt, dann hätte ich den mächtigen Heerführer des Herrn gebeten, dass er für mich eintritt, und es wäre geschehen. Wie wenig wusste er, dass derselbe weniger als 100 Meter von ihm entfernt war. Da machen wir heute unsere Fehler. Wir meinen, dass alle Ehre, die Christus gebührt, schon in der Vergangenheit ist. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist heute in derselben Weise hier in dem Gebäude, wie er damals in Galiläa wandelte. Und er kam aus dem Heim des Zachäus. Und die Menschen warteten auf ihn draußen. Und dann hört er ein Geräusch. Es ist eine gemischte Schar, die dort ruft. Die einen sagen, Hosianna, sei dem, der da kommt, in dem Namen des Herrn, dieser Prophet aus Galiläa, der Knecht Jehovas. Andere schrien, hinweg mit ihm, ihn brauchen wir nicht in der Stadt. Und so war es ein Durcheinander unter der Volksmenge. So etwas hatte er noch nie gehört. Er fragte, was ist das alles? Was geschieht hier überhaupt? Und nachdem hörte er die Stimme desselben Priesters, der vorher unterwegs war zu der Versammlung. Und er sagte, wir haben erfahren, dass du die Toten auferwecken kannst, wenn du der Messias bist. Wir haben hier einen ganzen Friedhof. Lass uns doch sehen, dass du hier die Toten auferweckst auf diesem Friedhof. Aber er war auf dem Wege nach Jerusalem, um gekreuzigt zu werden. Die Sünden der Welt waren auf ihm. Er war auf dem Wege, als Opfer dargebracht zu werden. Sie spotteten über ihn. Manche segneten ihn, andere fluchten ihn. So ist es bis zum heutigen Tage. Manche sind für ihn, andere sind gegen ihn. Aber er hatte sein Angesicht gegen Jerusalem gewandt, um sein Werk zu vollenden. Er ging hin und diese 12 Apostel um ihn herum, die ganze Volksmenge um ihn, manche wollten ihn berühren, andere jauchzten ihm zu, andere verachteten ihn. Und es war fast, als hätte die Volksmenge diesen Bartimäus überrannt. Und wenn wir denken, dass eine junge Dame herauskommt, vielleicht war es die Schwester Rebekkas. Sie war gläubig an Christus. Und sie sah, wie man diesen Mann dort umherschob. Sie war gläubig an Jesus geworden und war in ihrem Herzen bewegt und besorgte sich jetzt um den Blinden, der ratlos dastand. Und vielleicht sagte sie zu ihm, Oder er sprach zu ihm: Junge Dame, ich kann's aus deiner Stimme hören. Bitte beachte, was ich dir zu sagen habe oder was ich fragen möchte. Was ist hier, was geht hier vor sich, worum geht es? Sie sprach: Weißt du nicht, dass Jesus, der Sohn Davids, in der Stadt ist? Der Prophet aus Galiläa geht hier vorbei. Weißt du nicht, wer er ist? Nein, ich habe nicht von ihm gehört. Sie sprach: Hör mal, heute Morgen in der Stadt geschah etwas Besonderes. Du kennst doch Zachäus, der ein Restaurant hat in der Stadt. Du kennst doch seine Frau Rebekka, die gläubig ist. Und Zachäus wollte nicht glauben, aber er setzte sich in einen Baum. Und als Jesus, dieser Prophet, vorbeikam, rief er Zachäus mit Namen herunter, obwohl er nie zuvor in Jericho war. Und Licht kam über den Bettler und dachte: Das ist ja, was in 5. Moses 18, 15 steht. Gott, der Herr, wird einen Propheten wie mich erwecken. Das muss er sein. Wo ist er jetzt? Ja, nur 100 Meter von hier. Er ist im Begriff vorbeizugehen. Und er schrie mit voller Stimme: Jesus, du Sohn Davids, habe Barmherzigkeit mit mir. Sei mir gnädig, erbarme dich meiner, du Sohn Davids, während du hier vorbeigehst. Nun, physisch hätte Jesus seine Stimme nie hören können, denn die ganze Volksmenge hat ihren Stimmen erhoben. Das hätte er nie hören können. Aber er war das Wort. Und wenn eine Seele ausruft in ihrer Not, wie die Frau, die den Blutfluss hatte, die den Saum seines Gewandes berührte, die Bibel sagt, er blieb stehen, er blieb stehen. Denkt darüber nach. Denkt nur, dass der Ruf eines Menschen, eines unscheinbaren Bettlers, und das Lamm Gottes mit den Sünden der Welt auf sich geht gerades Weges nach Jerusalem. Und dort ruft eine menschliche Seele und er blieb stehen. Er ist derselbe gestern, heute und derselben Ewigkeit. Wenn ihn nur jemand rufen wollte heute, er bleibt stehen und fragt: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er bleibt derselbe. Ich erinnere mich, einen Abend von Dallas, Texas, nach Hause zu fahren. Es ist einige Jahre her. In Memphis musste ich warten und man hat mich dort in ein Hotel der Fluggesellschaft gebracht. Und sie sagte mir, dass ich am nächsten Morgen gerufen werde, um den Flug zu bekommen. Und ich habe Briefe geschrieben an dem Morgen und ging dann hin, um sie einzuwerfen. Und etwas sagte mir plötzlich: Bleib stehen, gehe zurück. Ich weiß, Menschen bekommen Eindrücke, hinter denen nichts ist. Ich ging weiter und wieder höre ich: Stopp, geh zurück. Und ich ging dort zu einer Straßenecke. Dort war ein Polizist und ich blieb ein wenig stehen. Und dann ging ich zurück und schneller und schneller und ich ging am Hotel vorbei und ich ging dem Fluss zu. Ich weiß nicht, vielleicht könnte ich den Ort noch heute finden. Und ich dachte, es wird doch immer später. Aber dann kam der Gedanke, wenn von Gott geleitet, dann wird es nicht zu spät. Etwas sagte immer wieder: Gehe weiter, gehe weiter. Und es war zu spät, um zurückzugehen, das Flugzeug zu bekommen. Aber ich musste dieser Leitung des Geistes folgen. Ich habe einen Gesang vor mir hergesungen. Sie waren versammelt in dem Obersaal, beteten alle in seinem Namen, wurden getauft mit der Kraft des Geistes. Ihr kennt alle diesen Gesang. Ich bin so froh, zu ihnen zu gehören. Und immer wieder habe ich gesungen: Komm, mein Bruder, such den Segen, der dein Herz von Sünde reinigt. Und während ich dahin ging, sah ich hin und sah eine alte Frau, eine Negerfrau. Es war nur wie eine Kabine, das Haus. Und diese Frau dort vor dem Hause, ich ging einfach weiter und sang vor mir her. Und als ich ganz nah herankam, schaute sie her. Und ich drehte mein Angesicht weg und sie sagt: Guten Morgen, Prediger. Und ich sagte: Guten Morgen, Tante. Und ich dachte, wie wusste sie, dass ich ein Prediger bin? Ich hatte keine Bibel mit mir. Wie hat sie es gewusst? Ich fragte sie: Wie wusstest du, dass ich ein Prediger bin? Sie sagt: Ich wusste, dass du kommst. Es war etwas befremdend für mich. Aber sie sagte: Hast du von der Tsunamitin in der Bibel gelesen? Ich sagte: Ja. Und sie sprach, dass sie auch keine Kinder hatte. Und sie hat dem Herrn versprochen, das Kind zur Ehre des Herrn aufzuziehen. Und sie sagte: Ich war eine solche Frau, ich hatte keine Kinder. Und ich habe dem Herrn versprochen, wenn er mir ein Kind gibt, würde ich es zu seiner Ehre erziehen. Und sie sagte: Diesen meinen Sohn habe ich so gut erzogen, wie ich konnte. Aber weißt du, dann kam er in schlechte Gesellschaft und hat eine Krankheit bekommen. Und der Arzt hat alles getan, was er konnte. Und er sagte, sein Blut ist vergiftet, es kann nichts mehr geholfen werden. Und sie sagte, dort liegt er bewusstlos. Und der Arzt war vor 2 Tagen hier und er sagte, der wacht nicht mehr auf, es ist zu spät. Und sie sagte, ich kann nicht sehen, dass mein Kind in diesem Zustand stirbt. Sie sagt, die ganze Nacht habe ich gebeten, Herr, wenn du ihn mir nehmen willst, du hast ihn mir gegeben, aber ich möchte, dass du ihn gerettet nimmst, nicht so, damit ich ihn wiedersehe in der Herrlichkeit. Und sie sagt, ich habe gebetet und gebetet. Und nachdem sie von der Tsunamitin sprach, sie sagte, ich habe mich dann schlafen gelegt und träumte. Und ich sagte zum Herrn, du hast mir das Kind gegeben, obwohl ich war wie die Tsunamitin, aber wo ist dein Prophet? Und sie sagte, im Traum sah ich einen Mann kommen, der einen grauen Anzug getragen hat, wie du ihn jetzt anhast. Und es war ungefähr 4 Uhr heute Morgen. Und seitdem stehe ich hier und warte, dass du kommst. Seht, Gott ist Gott. Er antwortet auf beiden Enden. Ich sagte, mein Name ist Branham. Ich bete für die Kranken. Hast du von mir gehört? Nein, sagte sie, Prediger Branham. Ich habe nicht von dir gehört. Und sie sagte, möchtest du nicht hereinkommen? Und als ich die Pforte öffnete, es war ein Zaun dort. Und ihr könnt euch vorstellen, wie der Zaun war und das ganze Haus. Ich war ja in Königspalästen, vielleicht 2, 3 Paläste, König von England, König von Schweden und anderen Orten. Und ich war in eins der feinsten Heime, sogar in Hollywood. Aber nirgends habe ich mich so willkommen gefühlt wie hier. Nur 2 Räume im ganzen Hause. Dort hatte man keine Dekorationen an der Wand, aber ein Schild, ein Spruch, Gott segne dieses Heim. Und dieser Negerjunge, ungefähr 18 Jahre alt, stark, und er hatte die Decke in seinen Händen fest und hat nur gemurrt. Und ich sagte, was ist mit ihm? Und sie sagt, es kommt ihm vor, als sei er auf einem großen, dunklen Ozean verloren und wird dahin getrieben und findet nicht mehr zurück. Und das ist mit ihm so die letzten 2, 3 Tage. Sie sagte, so kann ich ihn nicht sterben sehen. Wirst du beten für ihn? Ich sagte, ja. Ich wollte über Heilung sprechen. Sie war nicht daran interessiert. Sie wollte nur, dass er gerettet wird. Damit er gerettet wird, war sie interessiert. Und sie ging hin, nahm ihn am Kopf, hat ihn geküsst und sagte, Gott segne Muttis Kind. Oh, ich dachte, ja, das ist es. Ganz gleich, wie viel Schande er der Familie bereitet hat, wie weit er sich entfernt hat, welche Schwierigkeiten er jetzt hat, er ist immer noch Mutters Kind. Und ich dachte, die Bibel sagt, auch wenn die Mutter ihres Kindes vergesse, Gott kann unser nicht vergessen. Seht, eure Namen sind in seinen Handflächen gezeichnet. Er kann euch nicht vergessen. Ich kniete nieder und habe dann die Bettdecke weggeschoben, um an seine Füße zu fassen. Und sie waren kalt. Und ich wusste, dass diese Frau gebeten hat, schon vorher. Ich bat sie, würdest du bitte beten? Sie sagte, ja. Und ich sagte, himmlischer Vater, ich bin schon eine Stunde zu spät, um den Flug zu bekommen. Du hast mir gesagt, hierher zu kommen. Ich weiß nicht, was du willst, aber hier bin ich stehen geblieben, wenn du mich gesandt hast, um für diesen Jungen zu beten. Und dann hörte ich, er sagte, oh Mama. Und die Mutter sagt, was möchte Muttis Kind? Und er sagte, es wird Licht in diesem Raum. Und er setzte sich aufrecht hin. Und ich beeilte mich, nahm ein Taxi, um dann das Flugzeug zu bekommen. Und als ich dann etwas mehr als 2 Stunden zu spät kam, hieß es, der letzte Ruf für Flug Nummer 667. Welch eine Souveränität Gottes! Seht, ein Gebet und Glaube, diese armen, unscheinbaren Negerfrau. Sie hat das Flugzeug heruntergehalten, die ganze Zeit. Derselbe Gott, der alles vermag, der kann stehen bleiben, um einem blinden Bettler vor den Pforten Jerichos die Augen zu öffnen. Derselbe Gott gestern, heute und in Ewigkeit. Es ist Glaube, wodurch es geschieht. Er möchte, dass ihr glaubt. Und dann, ungefähr 2 Jahre später, ging ich zurück nach Phoenix. Und ihr wisst ja, auf der Bahn bezahlt man immer teuer für das Essen. Und ich bin dann ausgestiegen auf der Station, um mir ein paar Hamburger zu kaufen. Und ich bin dann in Memphis ausgestiegen. Ihr wisst ja, wenn ihr dort jemals gewesen seid. Ich sprang aus dem Zug und wollte mir den Hamburger kaufen. Jemand rief mir nach, sagte, hallo, Prediger, wie geht es dir? Und ich sagte, hallo, Sohn, kennst du mich überhaupt? Nein, ich sagte, nein. Weißt du, eines Tages kamst du in mein Haus. Meine Mutter hat auf dich gewartet. Ich sagte, du bist doch nicht der Junge. Er sagte, jawohl, ich bin's. Und er sagte, ich bin nicht nur geheilt, ich bin auch gerettet. Oh, erstaunliche Gnade. Derselbe Gott, der sich eines blinden Bettlers erbarmte, der einer Negerfrau gnädig ist, um das Flugzeug herunterzubringen und es festzuhalten. Oh, das Gebet zu Gott, der Glaube. Jesus blieb stehen. Der Blinde, er rief und er blieb stehen auf seinem Wege. Ich möchte einige Themen haben oder einige Abende über das Thema Jesus blieb stehen. Er sprach, bringt ihn her. Ich habe eine Geschichte über ihn gelesen. Ich weiß es nicht, ob es so ist. Aber er hat immer an Heilung geglaubt. Ganz gleich, was die Priester sagten. Er war verheiratet und hatte eine Tochter. Die war zu der Zeit ungefähr 16 Jahre alt. Ihr wisst, ihr müsst, wenn ihr bettelt, ja, die Aufmerksamkeit der Leute auf euch lenken. Noch heute ist es so in Indien, jeder hat irgendetwas. Entweder führen sie etwas vor, um die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen. Und der Bartimäus hatte 2 Turteltauben. Und die Touristen schauten auf sie und haben ihm deshalb Geld gegeben. Und eines Tages wurde seine Frau sehr krank. Und der Arzt sagte, Bartimäus, nichts kann mehr getan werden. Das Fieber ist zu hoch. Und er ging an der Wand entlang und sprach zu Jehova, ich liebe dich, ich glaube dir. Ich habe nichts, was ich dir opfern kann, als 2 Turteltauben. wodurch ich mein Lebensunterhalt bestreite. Aber wenn du mir meine Frau lässt, dann bin ich bereit, dir diese beiden Turteltauben zu geben, wenn du Gnade erweisest und meine Frau gesund machst. Wenn du das tust, opfere ich sie dir morgen. Und seine Frau wurde gesund. Er opferte die Turteltauben. Und dann später wurde seine Tochter krank. Auch sie war dem Tode nahe. Und er betete wieder. Er sagte, Jehova, ich habe nichts mehr übrig, nur noch ein Lamm. Und in jenen Tagen brauchten die Blinden das Lamm, um sie zu führen. Und wohin er ging, ging er mit dem Lamm. Jehova, sagte er, das ist das Einzige, was ich noch überhabe. Wenn du mein Mädchen am Leben lässest, nie habe ich sie gesehen, aber jedes Mal, wenn ich ihr über das Haar streiche, ich liebe sie. Jehova, wenn du sie leben lässt, gebe ich dir mein Lamm als ein Opfer. Und das Mädchen wurde gesund. Und er geht hin zum Tempel mit dem Lamm. Und der Priester kommt und sagt, blinder Bartimäus, wohin gehst du heute Morgen? Er sprach, ich gehe zum Tempel, um dieses Lamm zu opfern, darzubringen. Er sagt, o blinder Bartimäus, das kannst du nicht tun. Ich werde dir Geld geben. Gehe in einen Stall und kaufe dir ein Lamm und opfere es dann. Er sagte, ich habe Gott nicht ein Lamm verheißen, ich habe Gott dieses Lamm versprochen. Er sagte, blinder Bartimäus, das Lamm kannst du nicht geben, denn dieses Lamm ist dir ja gegeben, damit du siehst. Und er sagte, wenn ich mein Versprechen Jehova halte, dann wird er mir ein Lamm zubereiten. Er hatte es getan. An jenem kalten Oktobermorgen kam die Stunde für die blinden Augen des Bartimäus. Bringt ihn her. Er legte seine Hände auf seine Augen. Und das Lamm Gottes öffnete ihm die Augen. O Freunde, ihr wisst, vieles könnte gesagt werden. Jesus war auf dem Wege zur Kreuzigung. Wisst ihr, dasselbe Lamm ist für euch bereitet, damit eure Augen geöffnet werden. Dasselbe Lamm ist hier heute. Gott hat ihn vorbereitet. Gott wird niemand anders haben. Er ist es. Glaubt ihr das? Ich habe auf meine Uhr geschaut, bereits über die Zeit. Ich wollte um 9 Uhr aufhören. Schon ist es später. Lasst uns jetzt unsere Häupter neigen. Ich möchte, dass jedes Auge geschlossen, jedes Haupt gebeugt und seid andächtig in diesen Momenten. O Jesus, du Sohn Davids, rief der Bettler, erbarme dich meiner. Er blieb nicht still. Er wollte seine Aufmerksamkeit haben. Glaubt ihr nicht, dass heute unser Schrei ihn hierher bringen kann? Damals geschah es doch. Warum kann es nicht wieder geschehen? Während ihr eure Häupter und Herzen gebeugt habt, möchte ich, dass ihr ihn anruft. Schreit zu ihm. Ruft nicht Sohn Davids. Nein, für euch ist er nicht Sohn Davids. Für euch ist er Herr. Bittet, Herr Jesus, erbarme dich meiner. Öffne meine blinden Augen. Ich habe gehört, wie dieser Prediger, der heute mit uns ist, sagte, dass du verheißen hast, dich dem Samen Abrahams zu offenbaren in den letzten Tagen, wie du es mit Abraham getan hast. Du hast es verheißen. Du bist das Wort. Und in den letzten Abenden haben wir besondere Dinge gesehen. Johannes 14, 12. Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Die Frau berührte den Saum seines Gewandes. Sie wusste, was ihre Not war. Und sie hat so viel Glauben in die Tat umgesetzt. Sie glaubte, dass er es ist. Und Er sprach, dein Glaube hat dir geholfen. Und der Blinde rief an den Pforten Jerichos, der Mann im Baum, seine Sünden wurden vergeben. Öffne meine geblendeten Augen, damit ich erkenne, dass ich in seiner Gegenwart bin. Er ist hier. Er sprach, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Öffne meine geblendeten Augen. Sei mir gnädig, o Lamm Gottes. Und während ihr so betet, und wenn noch ein Zweifel ist, noch irgendwie und irgendwo, jetzt am Schluss eines großen Heilungsgottesdienstes, wollt ihr ihn nicht bitten, alle Schuppen von euren Augen zu nehmen, damit ihr klar versteht, was in diesen Abenden hier gesagt worden ist. Ich möchte, dass ihr seht, er gibt sein letztes Zeichen der Gemeinde, ehe er sich den Juden zuwendet. Die Braut aus den Heiden wird herausgerufen. Jetzt spricht jemand in Zungen. Nun, wenn ich das verstehe, dann hat der Heilige Geist gesprochen und hat die Einladung an euch alle gegeben. Öffnet eure Augen, damit ihr ihn gegenwärtig sehen könnt. Wollt ihr nicht eure Hände erheben und sagen, oh Gott, öffne meine Augen, nimm die Decke von meinem Herzen, damit ich verstehe, wie wird er sich offenbaren? Wie werden wir ihn erkennen an seinen Werken? Er sprach, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Die Reben tragen die Frucht, der Weinstock gibt nur das Leben in die Zweige hinein. Und wenn der Weinstock Zweige hervorkommen lässt, dann werden die Weintrauben dran sein. Und jeder Zweig an dem Weinstock wird wieder Weintrauben hervorbringen. Die erste Gemeinde, die hervorkam, war eine Pfingstgemeinde mit allen Gaben des Geistes. Wenn ein weiterer Zweig hervorkommt, wird man eine Apostelgeschichte schreiben können. Das hatten sie in den Tagen der Apostel im apostolischen Zeitalter. Petrus sagte damals, tut Buße und lasse sich an jeglicher Taufe auf den Namen Jesu Christi, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern, alle, die noch ferne sind, so viele der Herr, euer Gott, rufen wird, gilt die Verheißung. Solange Gott noch ruft, ist das apostolische Zeitalter. Die Verheißung, wie damals, gehört euch, euren Kindern und alle, die noch ferne sind, ihnen gilt sie. O Gott, öffne unsere Augen. Lass uns sehen, das vorbereitete Lamm. Du hast verheißen, dich zu offenbaren in den letzten Tagen, wie du es getan hast in Sodom. Wir bitten, o Gott, gib es jetzt. Wir sind dein Volk. Wir sind deine Reben. Wir sind nicht würdig, um etwas zu bitten. Aber wenn wir darüber denken, wie gering wir sind nicht gut. Aber wir sehen das Lamm, das bereitet ist. Ein Lamm. und Gott sieht mich nicht, er sieht auf das Lamm. Und ich weiß, an dem Lamm ist nichts verkehrt. Nein, es ist angenehm. Nun, mein Herr, möge das Wort Gottes sich selber kundtun in unserer Mitte, dass der Glaube dieses Bartimäus, der hier ist, jedem Einzelnen und die Frauen, die Männer, was sie haben mögen, ob wie zu Simon Petrus, wie dem Zachäus oder was immer unsere Verfassung sein mag, offenbare dich durch menschliches Fleisch, möge dein Wort lebendig werden. Wir werden erkennen und sehen, dass du Gott bist. Möge jedes blinde Auge geöffnet. Wenn dieser Heilungsgottesdienst beginnt, mögen sie alle geheilt sein, alle Kinder und die Menschen hier mit Krücken und was immer mit ihnen ist, alle, die an Krücken hier sind, mögen sie geheilt werden. Wie Bartimäus sein Augenlicht bekam, gewähre es, Vater, wir bitten es im Namen Jesu Christi. Amen. Soweit ich sehen kann in der Versammlung, ist nicht eine Person, die ich kenne. Ihr seid mir alle fremd. Manchmal meint ihr, es sind nur Leute, für die gebeten wird, die vorne sind. Nein, irgendwo im Gebäude. Gott kennt euch alle. Wir wollen sehen, ob er derselbe ist, wenn euer Glaube ihn nur aufhalten kann. Ihr braucht kein Bettler zu sein. Ihr braucht nicht zu schreien, wie er damals schrieb. Das hat er nicht gehört. Der Glaube ist es, der ihn berührt. Er hat nicht gesagt, dein Schreien hat dir geholfen, sondern dein Glaube hat dir geholfen. Ja. Gut. Der Herr sei gepriesen. Ich wundere mich, ob der Prediger, der dort sitzt, der ältere Bruder, der ungefähr 65 Jahre lang predigt, tust du mir einen Gefallen. Lege deine Hände auf die Frau, die neben dir sitzt. Sie hat ein Herzleiden, das sie verlassen wird. Gut, das ist es. Glaubst du, Schwester? Danke. Was hat sie berührt? Ich habe sie nie gesehen. Aber es ist geschehen. Wenn du glauben kannst, glaubt ihr jetzt? Sind eure Augen geöffnet? Dann schaut ihn an. Er ist wunderbar. Er ist der mächtige Sieger. Keine Satzung, keine Denomination, kein Wissenschaftler, nichts kann ihn aufhalten. Er ist Gott. Amen. Ich fordere euch alle auf, zu glauben, denn er ist jetzt gegenwärtig. Wie viele haben das Bild gesehen von dem Engel des Herrn, das in Washington hängt? Er steht hier jetzt auf der Plattform. Ich weiß es. Ich bin kein Fanatiker. Nein, weit davon entfernt. Ich sage euch die schriftgemäße Wahrheit. Glaubt es. Hier ist es wieder. Die Negerfrau, die dort sitzt am Ende. Sie schaut sich um. Sie möchte etwas von Gott. Sie ist eine Predigerin. Und sie betet, dass Gott ihr helfen soll in ihrem Dienst. Stimmt das, Frau? Ich habe sie nie gesehen. Sie ist mir fremd wie die Frau dort in Tennessee. Und ich sehe jetzt einen Negermann. Er ist überfroh. Glaubst du mir, Gottes Knecht zu sein, Herr? Ja. Nicht ich bin es, nein, er hat dich gerufen. Wenn du es glaubst, dann wird die Zuckerkrankheit dich verlassen. Glaubst du es? Amen. In Ordnung, du kannst es haben. Amen. Preis sei dem Herrn. Was hat er berührt? Er hat mich nicht berührt. Er hat ihn berührt. Hier sitzt ein weißer Junge, er schaut hierher. Ein tiefes Verlangen in seinem Herzen. Ich kenne dich nicht, aber du wünschst die Taufe des Heiligen Geistes. Glaubst du es jetzt? Du wirst es empfangen. Glaubst du es, junger Mann? In Ordnung. Du kannst es empfangen, wenn du es glaubst. Hier sitzt eine Frau dort. Sie leidet an ihrem linken Arm. Sie hatte ihn gebrochen und hat jetzt eine Geschwulst am linken Arm. Und am rechten Arm hat sie Rheumatismus. Sie wird es verpassen. Frau Counsel, wenn du von Herzen glaubst, Gott hat dich geheilt, Jesus Christus macht dich wohl. Niemals habe ich die Frau gesehen oder von ihr gehört. Jehova weiß, dass es wahr ist. Hier ist eine Negerfrau. Sie leidet an Schwierigkeiten, an vielem. Sie hat Schwierigkeiten mit den Augen. Nicht, weil du Brille trägst, aber deine Augen werden immer schlechter. Du hast Arthritis. Auch winke deine Hand, wenn es so ist. Du hast Schmerzen in der Brust. Wenn es stimmt, winke mit deiner Hand. Du hast ein Magenleiden. Stimmt das? Winke. Glaubst du, dass er dich heilen wird? Glaubst du, Gott kann mir sagen, wer du bist? Edna Jirl. Wenn du es von Herzen glaubst, glaube, empfange deine Heilung. Amen. Glaubt ihr, dass er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit? Die Frau hier am Ende in der zweiten Reihe, die hierher schaut, sie hat Schwierigkeiten an mit den Füßen. Glaubst du, dass Gott deine Füße heilen wird? Ich kenne sie nicht, habe sie nie gesehen. Die Frau, die neben ihr sitzt, du schaust hierher. Glaubst du mir, Gottes Knecht zu sein, von Herzen? Du hast, wenn das stimmt, auch du kannst geheilt werden. Die Frau neben dir, glaubst du es? Auch du leidest. Kann Gott mir sagen, was? Du hast ein Nierenleiden. Winke mit deiner Hand, wenn es stimmt. Und die Frau neben dir, glaubst du, sie hat Nervosität und ein Augenleiden. Wenn es stimmt, und die Frau neben ihr, glaubst auch du? Du bist vom Schatten gekennzeichnet. Du hast Krebs im Magen. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird? Amen. Glaubt ihr, alles in eure Augen geöffnet worden? Glaubt ihr, dass er der Sohn Gottes ist? Dann steht auf und nehmt ihn an. Glaubet von ganzem Herzen, denn er ist derselbe gestern, heute. O Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Gehe nicht vorbei, o Heiland. Höre meines Herzens Schrei. Während du anderen Gnad erweisest, gehe nicht vorbei. Du bist alles, was ich benötige. Mehr als Leben bist du mir. Wen habe ich auf Erden oder im Himmel als nur dich? Was ist geschehen? Euer Glaube ist wie der des blinden Bettlers. Er hat ihn gerufen. Amen. Glaubt ihr jetzt? Wir brauchen keine Gebetsreihe. Wie viele glauben, dass sie geheilt sind? Hebet eure Hände. Preist ihn dafür. Ihr seid geheilt. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Derselbe, der damals durch Jericho wandelte, der Zachäus mit Namen rief, der den Bartimäus rief, derselbe Herr Jesus in der Form des Heiligen Geistes ist heute hier und tut dasselbe, wie er damals getan hat. Unfehlbar hat er bewiesen, dass er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Keine Satzungen, keine Theologie, gar nichts von dem. Nein, ihr seid in der Gegenwart Jesu Christi, die hier offenbar wurde. Amen. Ich glaube es von ganzem Herzen. Amen. Empfanget eure Heilung und sagt, preis den Herrn, ich nehme es an. Lasst uns ihm das Preisen singen. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Liebt ihr ihn? Denn er liebte mich zuerst.
I love him. Worship him now in the presence. You know he's got to be here. Love him. Because he first loved me and purchased my salvation. That's healing too, as part of your salvation.
Seht, es ist ein Teil eurer Erlösung. Heilung ist ein Teil eurer Erlösung. Alles geschah auf Golgatha von Herzen.
I love him, really mean it, worship him, because he first loved me and purchased my salvation on Calvary.
Liebt ihr ihn nicht? Reicht einander die Hände und sagt, preist den Herrn. Ihr liebt einander, ihr liebet ihn. Wendet euch um und schüttelt einander die Hände. Unser Preis sei dem Herrn. Wir sind froh, hier zu sein, Bruder. Wir sind in der Gegenwart Jesu Christi. Amen. Amen. Wunderbar. Oh, Paulus sagte, wenn ich singe, singe ich im Geiste. Lasst uns im Geiste anbeten und im Geiste singen. Ich lieb ihn.
Jesus is to me a counselor, prince of peace, mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise his name. Oh, wonderful, wonderful. Jesus is to me. He's a counselor, the prince of peace, the mighty God is he. For saving me, oh, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer. Praise.